SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche.
Er provoziert und er polarisiert. Er hat eine eigene Meinung und eine eigene Haltung. Und er ist einer der intimsten Kenner des deutschen Politikbetriebs. Hans-Ulrich Jörges war lange Kolumnist und stellvertretender Chefredakteur des Stern. In der kommenden Woche wird er 70 Jahre alt. Und als er am Donnerstag bei uns war, ging es auch um den neuen Bundeskanzler, also um Olaf Scholz.
Das ist der härteste Politiker, den ich kenne. Der ist nicht umzuwerfen. Der hat eine unbeschreibliche Härte, sich auch mit Vorwürfen öffentlich auseinanderzusetzen, wenn er konfrontiert wird. Ich habe das in einem Interview 90 Minuten lang beobachtet, wo er nur unter Beschuss stand und er hat das eisern durchgehalten. Also Härte ist das Erste, was ihn auszeichnet. Dann hat er aber auch einen verborgenen, humorvollen Teil. Der hat, wenn ihm mal das gelingt, ihm ein Lachen zu entringen, dann so ein ungewöhnliches Lachen habe ich nie gehört. Da könnte man einen Klingelton fürs Handy draus machen. Da würde man viel Geld mit verdienen.
Wobei, den Humor hat er ja erfolgreich verborgen.
Ja, hat er total. Überhaupt wird das ein Spaß sein für die Öffentlichkeit, ihren Kanzler zu entdecken, Zug um Zug, wenn er es denn mal ist.
Trauen Sie Annalena Baerbock ihren neuen Job als Außenministerin zu?
Da habe ich gewisse Befürchtungen. Zum einen, und damit das nicht falsch verstanden wird, ich freue mich, dass eine Frau Außenministerin ist zum ersten Mal und außerdem eine Grüne noch dazu. Aber ich vermisse bei ihr diplomatische Fähigkeiten. Die hat sie noch nicht gezeigt und die muss sie da zeigen. Also sie hat ja jetzt gerade die Chinesen öffentlich angenommen, noch bevor sie überhaupt auf dem Stuhl sitzt. Das ist eigentlich nicht notwendig. Sie muss ja irgendwann mal den Parteichef sehen und den Außenminister und muss mit denen ins Gespräch kommen. Denn wir und vor allem Sie hier in Baden-Württemberg mit dem Automobilbau leben zum großen Teil von China. Der Export nach China hält die gesamte Industrie hier im Ländle über Wasser. Und da kann man nicht mit dem Flammenwerfer mal eben durchs Regierungsviertel in Peking laufen. Das geht einfach nicht. Das muss sie noch lernen, glaube ich.
Wie wird der neue Finanzminister Lindner seinen Job machen? Was denken Sie?
Ich glaube, viel besser, als man das Lindner zugetraut hätte. Ich halte ihn und Habeck, Robert Habeck, im Amt als Wirtschafts- und Klima- und Energieminister für die interessantesten Figuren. Die beiden machen das. Neben dem Kanzler, aber der ist fast uninteressanter als die beiden. Die werden wir beide neu entdecken. Lindner hat eine große Klarheit in der Wahl und nach der Wahl gezeigt, Nerven bewiesen, Freundlichkeit den anderen gegenüber. Ich glaube, dass er das erkannt hat, was seine Partei liefern muss, nämlich keine Steuererhöhung.
Glauben Sie, dass in den Sondierungen und den Koalitionsverhandlungen inzwischen so viel Vertrauen zwischen diesen neuen Partnern entstanden ist, dass das auch in jedem Fall über die 4 Jahre hält und möglicherweise auch länger?
Ich habe den Eindruck gehabt am Anfang, dass die drei Kräfte sich gut verständigt haben. Und dass die einen Begriff gefunden haben, der eigentlich schon abgelegt war, nämlich Fortschritt. Fortschritt war mal so 60er Jahre, sozialdemokratischer Begriff, seit dieser Zeit irgendwie uninteressant zur Seite gelegt, jetzt ziehen ihn wieder raus. Und die haben ja mehr Fortschritt wagen, eine Formulierung gebraucht, die an Willy Brandt anknüpft, mehr Demokratie wagen. Ja. Das zeigt, dass die drei Parteien es für möglich halten, dass sie ein historisches Projekt gestartet haben. Und wenn sie das ernst meinen und durchhalten, dann kann das auch länger als 4 Jahre halten.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit dem Journalistenkollegen Hans-Ulrich Jörges, der insgesamt 3-mal beim Stern war, der davor 10 Jahre Agenturjournalismus bei Reuters gemacht hat und der jetzt seine Autobiografie veröffentlicht hat. Aktuell sieht Jörges die CDU in heftigen Turbulenzen und den Vorsitz auf Friedrich Merz zulaufen.
Er ist einfach der Favorit, das muss man sagen. Ich schätze Norbert Röttgen sehr, weil es ein sehr ehrlicher, aufrechter Mann ist. Und den Herrn Braun aus dem Kanzleramt kann ich nicht richtig ernst nehmen. Den halte ich für die letzte Spielkarte von Frau Merkel, um zu verhindern, dass Friedrich Merz schon im ersten Wahlgang eine Mehrheit findet.
Wie gut kennen Sie Friedrich Merz?
Aus engerem Umgang ziemlich gut.
Wie schätzen Sie ihn ein?
Das ist ein durchaus, wie soll ich das jetzt freundlich ausdrücken, was eigentlich nicht meine Art ist.
Aber Sie können es auch unfreundlich beleidigen. Ausdrücken.
Nein, das will ich jetzt nicht. Das ist ein manchmal etwas seltsamer Charakter, sage ich mal so. Und wenn man die Union jetzt betrachtet, wenn der Vorsitzender wird, dann gebe ich die Prognose ab, Das läuft natürlich gar nicht mit Markus Söder in München. Die beiden hassen sich gegenseitig. Dann haben die Unionsparteien zwei Vorsitzende, die eigentlich in der Opposition zusammenarbeiten müssten. Und die können es nicht, die wollen es auch gar nicht. Und das ist von meiner Seite aus eine ganz schlechte Prognose für die Union. Und ich frage mich, ob dann nicht die Gemeinsamkeit der Union am Ende ist.
Ist diese neue Teamfähigkeit, die Friedrich Merz ja nach außen darstellen möchte, echt oder ist es gespielt?
Nein, das ist gespielt. Er ist kein Mann des Teams. Er war mal ein Einzelgänger. Er war ein bisschen arrogant und hat sich für besser gehalten als alle anderen. Er hat sich dieses kleine Team zugelegt, um zu zeigen, er kann auch mit Frauen und er kann auch mit Jüngeren. Und es kommt nicht nur auf ihn an. Wir haben doch gesehen, als er Mitglied des Teams bei Armin Laschet war, konnte er an einem Sonntagabend im ARD-Interview gar nicht mal die Namen der anderen aufsagen. Da hat er gar nicht auswendig gelernt, weil es hielt er nicht für notwendig zu wissen, wer dann noch neben ihm drin sitzt. Aha. So ist Friedrich Merz.
Ansonsten hat die Union möglicherweise deshalb auch schwierige Oppositionsjahre vor sich, weil sie sich die Oppositionsrolle ja nun mit der AfD teilen muss.
Ja, aber die AfD ist ja verblendet von ihren eigenen ideologischen Scheuklappen gar nicht in der Lage, da richtig Opposition zu machen. Es wird schon ein großes Feld für die Union geben, denn diese drei Parteien in der Ampelkoalition werden viele Widersprüche entwickeln, viele kleine Fehler zeigen. Das sind alles neue, zum großen Teil jedenfalls neue Minister. Die kennen sich dann nicht richtig aus. Fangen dann an, Interviews zu geben, Interviews auch gegeneinander und. Da kann man viel Honig draus saugen, wenn man schnell ist und gut ist.
Haben Sie, was die Ampel angeht, ein gutes Gefühl, wenn ich so weich fragen darf?
Ich antworte mal hart auf die weiche Frage. Ich freue mich drauf, weil diese erstarrte alte große Koalition endlich zu Ende geht. Und in Deutschland ist ja in den letzten mindestens 2, wenn nicht 4 Jahren nichts mehr passiert. Wir sind ja total erstarrt.
Sie hören SWR1 Baden-Württemberg mit Leute der Woche am Sonntagvormittag. Sabine Andresen war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Frau Andresen ist Professorin für Sozialpädagogik und Erziehungswissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie ist auch Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes und sie hat in ihrer Forschungsarbeit herausgefunden, dass Kinder und Jugendliche sehr oft sagen, wir versuchen verzweifelt alles richtig zu machen.
Wir werden nicht gesehen, unsere Bedürfnisse werden nicht anerkannt und das, was wir leisten, wird auch nicht gesehen und anerkannt. Stattdessen gibt es eher ein sehr negatives Image von Jugendlichen als den vermeintlichen Regelbrechern. Das ist also ein zentraler Befund. Und dieses Zitat, das Sie gerade vorgelesen haben, stammt aus einem dieser vielen Kommentare. Weit über 8000 Kommentare haben wir vorliegen. Und die Jugendliche beschreibt, dass sie sich oft Sorgen macht um ihre Freundin, die zu Hause sitzt und Kummer hat und depressiv ist und sich alleine fühlt. Und diese junge Frau bleibt aber zu Hause, weil sie sich regelkonform verhalten möchte. Das ist dieses verzweifelt alles richtig machen wollen.
Jetzt sagen Sie, diese Studie ist ein Weckruf. Es wird auch weitere Studien geben. Was können wir denn als Gesellschaft daraus lernen? Wie sollten wir denn mit den Kindern und Jugendlichen umgehen?
Also ein erster zentraler Befund ist, dass Corona wie ein Brennglas das Augenmerk darauf richtet, dass Kinder und Jugendliche auch schon vorher zu wenig gesehen, beteiligt und berücksichtigt wurden. Und das hat sich jetzt nochmal verschärft. Das heißt, die erste Lehre, die wir ziehen müssen aus dieser Zeit ist, gebt Kindern und Jugendlichen überall dort, wo sie sind, starke Beteiligungsrechte und sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche auch Gehör finden. Das ist gerade für diejenigen, die starke Belastungen haben, etwa Gewalterfahrungen, die brauchen die Gewissheit, da sind Menschen, die hören mir zu.
Wie sieht das in der Praxis aus?
In der Praxis sieht es beispielsweise so aus, wenn ich jetzt mal auf das Gehör gehe, dass auch wenn eine Schule phasenweise wieder schließen muss, ein Kind, ein Jugendlicher trotzdem weiß, da ist eine Lehrkraft, an die kann ich mich wenden. Und diese Lehrkraft weiß auch, wen sie selbst vielleicht sich zur Hilfe suchen, holen muss, um einem von Gewalt betroffenen Kind zu helfen. Das ist so ein zentraler Punkt. Kinder und Jugendliche müssen wissen, auf wen sie sich verlassen können, wer eine Vertrauensperson ist.
Sollte das nicht selbstverständlich sein? Also Also, dass ich weiß, zu meinen Lehrerinnen und Lehrern kann ich gehen?
Also für viele Lehrkräfte ist das auch selbstverständlich. Die geben sich sehr viel Mühe, aber es ist eben nicht quasi regulär festgelegt. Und es sind viele Schulen, die eigentlich gar nicht die Möglichkeiten haben, so eine Anlaufstelle, ein Schutzkonzept auch entwickelt zu haben für Kinder und Jugendliche, die von Gewalt bedroht sind. Und es braucht einfach ein gutes Konzept und es müsste eigentlich vor einem nächsten Lockdown eingerichtet sein. Es muss darüber informiert worden sein und Kinder und Jugendliche vor allen Dingen müssen darüber Bescheid wissen.
Corona und die dramatischen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche mit allem, was dazugehört, fehlende soziale Kontakte, Gewalterfahrung in den Familien, Frustration und Depression. Darum ging es in der Leute-Sendung mit der Erziehungswissenschaftlerin Professor Sabine Andresen, die am Montag Leute-Gast von Nicole Köster war.
Bezogen auf die Pandemie haben wir die Jugendlichen gefragt, habt ihr das Gefühl, dass die Politik auf euch Rücksicht nimmt und dass ihr gehört werdet? Und da ist ein durchgängig sehr kritisches Ergebnis herausgekommen, nämlich das Gefühl, Politik achtet gar nicht auf die junge Generation und ihre Bedürfnisse. Das heißt, hier bräuchte es wirklich ein sehr deutliches Signal auch der Politik. Wir berücksichtigen die besondere Lebenslage von Kindern und Jugendlichen. Und das lässt sich dann eigentlich so durchdeklinieren. Also über alle Ebenen in unserer Gesellschaft muss es darum gehen, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich auch einzubringen.
Da muss man ja kritisch nachfragen, gibt es die Möglichkeit denn nicht schon? Denn die UN-Kinderrechtskonvention, die gilt ja seit fast 30 Jahren in Deutschland. Also ist es ja gesetzlich verankert. Aber ich meine, Tierrecht steht auch im Gesetz und da gibt's auch viele Dinge, die man hinterfragen muss. Also ja. Insofern gilt das dann? Wird es wirklich umgesetzt?
Wir hatten ja jetzt gerade in diesem Jahr das Scheitern einer starken Etablierung der Kinderrechte ins Grundgesetz. Das ist unter anderem daran gescheitert, dass eben in dem Entwurf keine starke Beteiligung für Kinder und Jugendliche festgeschrieben war. Also es ist alles andere als selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche überall dort, wo sie sind, beteiligt werden. Und insofern gibt es da tatsächlich noch sehr viel Nachholbedarf. Und das sagen durchgängig Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Studien auch schon vor Corona.
Jetzt gibt es den Vorschlag der Ampel, die Jugendliche ab 16 wählen zu lassen. Die Union ist dagegen und man bräuchte die Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Aber wäre das beispielsweise so ein Zeichen, was die Jugendlichen erwarten?
Ich glaube schon, dass das ein Zeichen ist, dass Jugendliche erwarten, dass sie früher die Möglichkeit haben zu wählen. Aber dabei kann es nicht stehen bleiben. Also das wäre schon ein großer Ertrag, wenn es sich tatsächlich so durchsetzen ließe, genauso wie starke Kinderrechte ins Grundgesetz. Und das bedeutet dann, dass überall dort, also das fängt in der Kita an, geht über die Schule, geht über die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, dass Kinder und Jugendliche gehört werden und beteiligt werden. Und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten im Alltag, das tatsächlich auch zu realisieren.
Na, die Frage ist, haben wir die Möglichkeiten nicht schon und werden sie einfach nicht genutzt?
Das ist ein Ergebnis aus einer Studie, die wir 2019 veröffentlicht haben. Da haben Kinder und Jugendliche den Erwachsenen attestiert, ihnen fehlte es noch an Haltung, Kindern und Jugendlichen wirklich Gehör zu schenken und sie zu beteiligen. Und sie nutzten die Möglichkeiten, die da sind, nicht wirklich, sondern es kommt eigentlich sehr häufig zu einer Abwertung auch von den Wünschen, die von Kindern und Jugendlichen artikuliert werden. Beteiligt uns, hört uns. Digitalisierung ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ja, hier haben wir eigentlich junge Menschen, die sehr viel Expertise haben, die noch mal stärker einzubeziehen, wenn es darum geht, wie organisieren wir denn das digitale Lernen oder den Wechsel von Distanzunterricht und Unterricht vor Ort und was können da Jugendliche einbringen? Das ist sehr viel und wird häufig nicht abgerufen.
SWR1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit einem Krankenhausmanager, der als Geschäftsführer der RKH-Kliniken zuständig und verantwortlich ist für insgesamt 11 Krankenhäuser in Baden-Württemberg mit etwa 10.000 Mitarbeitern. Professor Jörg Martin versucht, angesichts einer vierten Welle, die sich bedrohlich aufgetürmt hat, den Klinikbetrieb so zu organisieren, dass trotz aller Widrigkeiten die bestmögliche Versorgung garantiert werden kann.
Das größte Problem ist die Intensivbettenkapazität. Wir hatten gestern 655 Intensivpatienten in Baden-Württemberg. Und damit haben wir die zweite Welle, wo wir 650 hatten, getoppt. Aha. Das Problem ist, dass wir deutlich weniger Intensivpflegekräfte haben und damit die Knappheit größer ist.
Ein Problem, das eigentlich lange bekannt ist und für das man trotzdem nie irgendwie eine vernünftige Lösung gefunden hat?
Das hat sich natürlich entwickelt. 2 Jahre Krise und gerade die Pflege auf der Intensivstation ist natürlich extrem belastet gewesen. Zwischendurch mal ein bisschen Luft holen. Aber Sie müssen sich überlegen, die normale Sterblichkeit auf der Intensivstation ist etwa 20%. Wir hatten teilweise eine deutlich höhere Sterblichkeit und das geht nicht an einem einfach so vorüber.
Wie hoch ist die Sterblichkeit auf den Intensivstationen bei Corona-Patienten?
Das kann zwischen 40% und 50% schwanken.
Jeder zweite stirbt?
Kann sein, fast. Ja.
Bei Corona-Patienten. Und die Langzeitfolgen, kann man die abschätzen?
Die können wir noch nicht abschätzen, aber man spricht ja davon, dass etwa 10% der Patienten Langzeitfolgen haben. Mhm. Und wir hatten ja auch leider viel infiziertes Personal, gerade während der zweiten Welle. Und da sind doch heute auch noch immer welche im Krankenstand wegen Langzeitfolgen.
Mussten Sie Patienten von der Intensivstation A auf die Intensivstation B verlegen oder verlegen lassen, weil sonst keine Behandlungsmöglichkeit da gewesen wäre?
Ja, und da haben wir den großen Vorteil, dass wir eine Holding sind, dass wir mehrere Krankenhäuser haben, sodass wir zunächst innerhalb der Holding Patienten verschoben haben tatsächlich. Dann hat man ja sehr frühzeitig in der zweiten Welle schon das Clustermodell in Baden-Württemberg eingeführt, also eine zentrale Steuerung. Baden-Württemberg ist in 6 Cluster eingeteilt, die universitären Standorte, zusätzlich noch Karlsruhe und Stuttgart. Aha. Und dann hat man zunächst geschaut, zentral, lässt sich das innerhalb des Clusters verlegen oder müssen wir über die Clustergrenzen hinweg? Und damit sind wir bisher wirklich sehr, sehr gut gefahren.
Also ein Modell, das sich bewährt hat.
Extrem bewährt hat.
Ganz eindeutig. Ja. Mussten Sie die Bundeswehr schon in Anspruch nehmen?
Nein, wir haben die zwar beantragt, aber der Antrag läuft noch. Die könnten uns sicherlich unterstützen, gerade in dem Bereich Sicherheitsdienst. Wir haben ja auch die Krankenhäuser jetzt wieder komplett geschlossen, mit Ausnahmen natürlich zu sterbenden Patienten und so. Das ist keine Frage. Und es ist auch von der Bevölkerung, muss ich sagen, sehr, sehr gut angenommen worden, weil die Corona-Verordnung sagt ja, dass man eigentlich 1 Stunde pro Tag rein darf. Aber wir haben es zugemacht, einfach um Personal und Patienten zu schützen.
Eins noch kurz zur Bundeswehr. Ein Generalmajor der Bundeswehr, Carsten Breuer, soll jetzt der Chefkoordinator in Sachen Corona werden. Wie sehen Sie das?
Ich sehe das zunächst einmal positiv, dass es einen Chefkoordinator auf Bundesebene gibt, insbesondere für die Impfstoffversorgung. Da muss die Logistik deutlich, deutlich verbessert werden.
90% der Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft und das erschwert die Arbeit der Ärzte und Ärztinnen, der Schwestern und der Pfleger, die schon lange am Limit sind, kolossal, sagt der Krankenhausmanager Professor Jörg Martin, zuständig und verantwortlich für 11 Krankenhäuser in Baden-Württemberg. Und er sagt weiter, 85% seiner Mitarbeiter sind geimpft, ergo 15% sind nicht oder noch nicht geimpft.
Die wenigsten sind richtige Impfgegner. Es sind einfach welche, die zweifeln noch, ja, ob da nicht doch irgendwelche Gefahren sind. Wobei man sagen muss, diese Impfstoffe sind die weltweit bestgetestetsten Medikamente. Das muss man einfach so konstatieren.
Weil milliardenfach schon ausprobiert.
Milliardenfach schon ausprobiert und sogenannte Spätfolgen gibt es nicht bei Impfungen.
Das überzeugt aber die 15%, die sich bisher nicht haben impfen lassen, nicht.
Nicht 100%, muss man sagen. Und interessant ist, wir haben das ausgewertet, je näher die Mitarbeiter an Corona-Patienten sind, desto höher ist die Impfquote. Also auf den Intensivstationen sind wir deutlich über 90% über alle Berufsgruppen hinweg.
Jetzt kommt ja Mitte März, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, eine allgemeine verbindliche Impfpflicht für Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal. Rechnen Sie damit, dass es dann Leute aus diesem Segment gibt, die den Job wechseln, weil sie sich trotzdem nicht impfen lassen wollen?
Sagen wir so, wir haben das ja in Frankreich gesehen und ich plädiere schon lange dafür. Herr Macron hat sich einfach hingestellt, hat den Mut gehabt zu sagen, Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, in Pflegeheimen, die müssen geimpft werden. Und da wird es vielleicht 2-3% geben, die dann sagen, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht. Die werden uns verlassen. Aber ich persönlich halte es für den Berufsethos, sowohl bei Ärzten als auch bei der Pflege und bei allen Therapeuten, das halte ich für einen Berufsethos, dass wir natürlich unsere Patienten schützen müssen. Und insofern bin ich für die Impfpflicht für diese Einrichtungen.
Als wir vor gut anderthalb Jahren schon mal Sendung miteinander gemacht haben in Sachen Corona, haben Sie erzählt, dass die Belastung derer, die in den Krankenhäusern arbeiten, enorm sei. Ich vermute, das hat sich noch mal deutlich gesteigert.
Es ist eine Dauerbelastung. Sie müssen sich überlegen, wir sind jetzt seit 20 Monaten in den Krankenhäusern in der Krise. Die Mitarbeiter werden auch von einer Station auf die andere Station versetzt. Wir schulen jetzt Mitarbeiter, dass man noch mehr Intensivpatienten behandeln kann. Eine enorme Belastung. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass uns gerade im Intensivpflegebereich so, nicht nur uns, sondern auch alle anderen Häuser, so 20% der Mitarbeiter verlassen haben und den Beruf verlassen haben, was völlig anderes machen.
Stimmt es eigentlich, was mancherorts zu lesen und zu hören war, dass der Zorn derer, die auf den Intensivstationen arbeiten, auf die Ungeimpften, die eingeliefert werden und dort lange liegen, zugenommen hat?
Zugenommen hat nicht, das sind wir professionell genug. Aber wir haben eine Pandemie der Ungeimpften und insbesondere auf den Intensivstationen. Und insofern haben wir auch immer wieder appelliert, impfen, impfen, impfen. Das ist die einzige Chance, damit wir diese Pandemie in den Griff bekommen. Und ich kann nicht verstehen, man trägt auch als Bürger eine soziale Verantwortung für alle. Und diese Solidarität ist nicht gegeben bei denen, die sich nicht impfen lassen.
Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Radprofis aller Zeiten. In 17 Jahren gewann er 158 Rennen. Er fuhr die Tour de France, den Giro d'Italia und er wurde nicht umsonst Gorilla genannt. André Greipel war in dieser Woche SWR1 Leutegast von Nicole Köster und erinnerte sich auch an ein eher dunkles Kapitel seiner Karriere, den Wechsel 2007 ins Team Telekom und in Folge die Erkenntnis, dass etliche Kollegen Doping betrieben hatten.
Ja, es war auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit. Das T-Mobile-Trikot ist das Bayern München gewesen im Radsport und jeder kannte es. Nach dem Boom von Jan Ullrich 97 war der Radsport halt in Deutschland auch ziemlich groß. Ja, und da muss man sich das ein oder andere Pöbeln von den Leuten am Straßenrand schon anhören, wenn man mit dem T-Mobile-Trikot da vorbeigefahren ist. Es war nicht nur diese Pöbeleien, natürlich am Ende haben wir es auch privat gespürt. Zum Beispiel, wenn man einen Kredit aufnehmen wollte, dann hat man gesagt bekommen, wir können Ihnen keinen Kredit geben.
Tatsächlich.
Dadurch, ja, weil es einfach sein könnte, dass Sie in 1-2 Monaten positiv sein können. Natürlich hat man sich schuldig gefühlt, weil man natürlich Radsportler war und am Ende hat man natürlich damit nichts zu tun gehabt und dennoch wurden alle über einen Kamm geschert und das ist halt das Traurige gewesen, aber ich bin irgendwo auch stolz drauf, dass ich mit anderen Radfahrern den Radsport in Deutschland wieder ins richtige Licht gerückt haben konnte. Ja.
Sie schreiben darüber, das war für Sie, für Ihre Generation eine ganze Menge an Aufräumarbeit. Wie sicher kann man sich denn sein, nicht gedopt zu sein? Kann das unter Umständen mal passieren, dass einem da ein Trainer oder ein Masseur etwas unterjubelt?
Nein, also das ist nicht möglich. Ich bin mit sowas halt nie in Kontakt gekommen. Mit Sicherheit hatte ich dieselben Teamärzte wie die Betroffenen damals oder die gedopten Fahrer, was er natürlich dann schon Fragen gestellt hat. Also ich kann mich an einen Besuch bei der Kripo erinnern, wo man natürlich dann wie einen Verbrecher behandelt wurde und man seine Aussage machen musste. Und das war dann wirklich auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt hier vorbei sein. Und ich, wie ich halt schon gesagt hatte, ich bin nie mit sowas in Kontakt gekommen. Und für mich war es einfach auch eine Herausforderung, zu beweisen, dass es auch ohne irgendwelchen verbotenen Mittel möglich ist, Radrennen zu gewinnen.
Wie ist Ihr Eindruck? Wurde das Doping systematisch aufgeklärt?
Ich glaube, man könnte noch viel mehr aufklären, aber meistens sind es ja natürlich dann auch Verfahren, die noch am Laufen sind und so weiter, gerade jetzt mit der Operation Aderlass, wo man sich einfach wünscht, dass Namen genannt werden müssen, damit einfach Aufräumarbeiten stattfinden können. Aber gut, da steckt man dann natürlich nicht drin. Aber dennoch, glaube ich, habe ich einfach Transparenz bewiesen auf meinen Accounts, zum Beispiel auf Strava. Das ist so eine App, wo man verfolgen kann, was ich trainiert habe, mit wie viel Watt ich gefahren bin, mit wie viel Herzfrequenz und so weiter. Das war einfach meine Art und Weise zu zeigen, wie transparent bin ich und was kann ich leisten und was auch nicht.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Zum Schluss mit Nicole Köster und mit einem Mann mit einem klangvollen Namen. Felix Adlon ist Filmregisseur, er ist mit einer Opernsängerin verheiratet. Beide haben 6 Kinder und leben in Wien. Und Felix Adlon ist der Urenkel von Lorenz Adlon, der das berühmte Hotel gegründet hat, das allerdings nicht mehr im Familienbesitz ist.
Heute zum Beispiel ist der General Manager von dem Hotel, in dem ich übernachtet habe, auf mich zugekommen, der Herr Schwer. Er hat zu mir gesagt, er müsste sich bei mir bedanken für meine Familie wäre dafür verantwortlich, dafür, wo er heute ist. Und da redet er über Lorenz und Louis. Ja, der Louis ist 45 gestorben, der Lorenz 1921.
Ja, vor 100 Jahren.
Das trägt noch so weit und das finde ich so unfassbar schön.
Müssen sich denn auch Kritik anhören? Wahrscheinlich auch.
Uff, Kritik? Nee, eigentlich nicht. Es geht ja Gott sei Dank um was Schönes. Ja, es geht ja um Lebensqualität. Es geht ja um Träume.
Wenn man es von dieser Perspektive betrachtet, andere sind dann manchmal kleinlich und sagen, ach, da hat was nicht gestimmt und da beschwere ich mich dann gleich.
Ja,
die Gäste gibt es natürlich auch.
Natürlich, das existiert. Das existiert sogar bei mir. Geht so weit, dass ich Anrufe kriege von Leuten, die sagen, ja, also könntest du da mal anrufen, Adlon, und sagen, dass das so nicht geht. Also wir wollen da stornieren und die lassen uns nicht. Und so, es tut mir leid, da kann ich nicht helfen.
Worauf achten Sie denn als erstes, wenn Sie ein Hotel betreten?
Ach, da gibt's so vieles. Es hat in erster Linie mit Atmosphäre zu tun. Und das ist sehr, sehr interessant. Das kann das pompöseste, der unfassbar tollste Kasten sein. Und wenn da ein Lüster hängt, der einem vor den Kopf stößt, dann ist der Moment vorbei. Und wenn man dann in eine Pension reinkommt und da steht jemand mit einem wunderschönen Lächeln und man wird herzlichst begrüßt, dann fühlt man sich sofort zu Hause. Und darum geht's. Und das ist ja auch das, was der Lorenz und der Louis wussten. Ja, man muss seine Gäste begrüßen. Sie waren dafür bekannt, dass sie die Gäste tatsächlich auch dann zum Auto brachten, um sich von ihnen zu verabschieden. Also sie haben Leute umarmt.
Wobei, das habe ich bei Ihnen rausgelesen, der Lorenz war dafür noch sehr viel mehr bekannt. Louis musste in diese Rolle erstmal reinfinden. Wir haben eben erfahren vom Tod von Lorenz 1921 nach dem Unfall, als er angefahren wurde. Mhm. Und er hatte mit 56 Jahren ja dieses Hotel erstmal gegründet.
Wahnsinn,
also
gell?
Relativ
ja.
spät.
Ja.
Und dann stand der Sohn Louis in dieser Rolle und musste dieses Hotel, was ja so viele dann, wenn sie in der Verantwortung stehen und bekommen ein Geschäft, dann heißt es oft ja, der hat's verwirtschaftet. Das hat Louis aber nicht gemacht.
Nein, das hat er nicht gemacht. Und man muss ja auch etwas erkennen, der Louis war ja schon ein erwachsener Mann, als das Hotel geplant wurde. Sie haben es ja gemeinsam geplant. Ja, Lorenz gilt als der Gründer. Aber man kann sehr gut sagen, dass Louis der Mitbegründer des Hotels war, ja. Seine erste Ehe ist ja deswegen auch zugrunde gegangen, weil er keine Zeit hatte für seine Frau, weil die sich vorgestellt hat, Frau Adlon zu sein. Aber nein, der war ja nie da. Der musste sich ums Hotel kümmern. Und er als Second in Command hatte der Louis natürlich nicht die große Bühne wie der Lorenz. Und als Lorenz dann gestorben ist, dann war quasi der Platzhirsch weg. Und da musste der sich halt eben das Geweih aufsetzen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.